Milch galt schon 4.000 bis 6.000 Jahre vor Christus als ein sehr begehrtes Lebensmittel. Das wissen wir aus den geschichtlichen Forschungen über die Sumerer, Babylonier und Ägypter. All diese Völker früher Hochkulturen kannten Milch, wie auch bereits verschiedene Milchprodukte, als Lebensmittel. In Ur in Chaldäa, der Heimatstadt Abrahams, fand man zum Beispiel auf einem Tempelfries Abbildungen von Menschen, die Tiere melken und Käse herstellen. Verwendet wurde in der Regel die Milch von Kühen, Ziegen oder Schafen. Bei einigen Völkern waren es aber auch Pferde, Esel, Kamele oder Lamas, von denen die Milch gewonnen wurde. Auch im Alten Testament ist bereits früh von Milch die Rede. Wir alle kennen den Ausspruch aus dem 2. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 8 und 17, von dem Land, in dem Milch und Honig fließt. Diese Aussage finden wir mehrmals in der Heiligen Schrift. Interessant ist auch die Stelle im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 7, Vers 14 und 15, in der der Prophet von dem kommenden Messias spricht, der aus dem Lande der Verheißung kommen wird, in dem Milch und Honig fließt. Wörtlich heißt es hier: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel, das heißt Gott mit uns, nennen. Rahm und Honig wird er essen. Griechen, Römer und Juden setzten später die Tradition der Milchgewinnung und Milchverarbeitung fort. Milch und Milchfett wurden allerdings nicht nur als ein begehrtes Nahrungsmittel verwendet. Man verwendete sie ebenso in der Kosmetik zur Pflege der Haut. Butterfett galt als besonderes Hautpflegemittel. Molke bzw. Milch wurde bei den reichen Töchtern der Pharaonen zur Reinigung zarter Haut angewandt. Weltberühmtheit erlangten Kleopatras Milchbäder. Ihre außerordentlich gepflegte Haut wird unter anderem auf solche Milchbäder zurückgeführt. Wir hingegen kennen warme Milch und Honig bis heute als ein bewährtes Hausmittel zur Vorbeugung gegen Erkältungskrankheiten. Eine zunehmende Verarbeitung der Milch zu Butter, Sauermilch und Käse finden wir dann im 6. Jahrhundert. Diese Tradition hat sich später in Europa wie auch in Amerika durchgesetzt. In Asien und Afrika hingegen finden wir, abgesehen von einigen Hirtenstämmen, Milch und Milchprodukte als Lebensmittel kaum. Wenn wir heute in unserer westlichen Kultur von Milch sprechen, meinen wir in erster Linie die Milch von Kühen, Ziegen und Schafen. Nach den neuesten EU-Lebensmittelrichtlinien darf nur Kuhmilch im Handel unter der Bezeichnung Milch angeboten werden. Milch kann als vollwertiges Nahrungsmittel angesehen werden. Milch ist auch das einzige Nahrungsmittel, in dem wir tierische Eiweiß und Fette so zu uns nehmen, wie sie die Natur liefert. Alle anderen tierischen Nahrungsmittel müssen zuerst durch Kochen oder Braten zubereitet werden. Insbesondere für den heranwachsenden Organismus enthält Milch alle Nährstoffe und Schutzstoffe, die wir für eine gesunde Entwicklung benötigen. Worin liegt nun das besondere Geheimnis des Nahrungsmittels Milch? Diese Frage ist sehr leicht zu beantworten, wenn wir uns die Inhaltsstoffe der Milch näher ansehen. Da ist zunächst das überaus wertvolle Milcheiweiß. Es besteht hauptsächlich aus Casein, dem Stoff, der für die Käseherstellung wichtig ist. Beim Sauerwerden der Milch durch die natürlichen Säurebakterien flockt das Casein aus. Das heißt, die Milch wird dick. Durch Abseihen lässt sich der Käseanteil von der Molke trennen. Milcheiweiß enthält viele essentielle Aminosäuren. Das sind all jene lebensnotwendigen Aminosäuren, aus denen unser Körper die für ihn notwendigen Eiweiße bilden kann. Diese Aminosäuren sind deshalb so lebenswichtige Bausteine für uns, weil sie unser Körper nicht selbst herstellen kann. Deshalb müssen sie täglich über die Nahrung aufgenommen werden. Milcheiweiß bildet in dieser Hinsicht eine sehr gute Ergänzung zu den pflanzlichen Eiweißen. Gleich nach dem Milcheiweiß ist das Milchfett zu nennen. Dieses Milchfett gilt noch immer als das bekömmlichste und am leichtesten verdauliche aller tierischen Fette. Bei einer etwas abgestandenen Milch setzt sich das Milchfett aufgrund seines geringen Gewichtes oben ab, wo es als Rahm abgeschöpft werden kann. Dieses Milchfett besteht aus einzelnen kleinen Fettkügelchen, die von einer äußerst komplizierten Hülle umschlossen werden, die neben wichtigen Eiweißen auch viele biologisch wirksame Substanzen enthält. Die Hüllen dieser komplizierten Fettkügelchen werden während der Verdauung im menschlichen Körper nur langsam abgebaut, was dem Körper genügend Zeit lässt, die frei werdenden Substanzen sinnvoll zu verwerten. Milch enthält auch Cholesterin. Der Cholesteringehalt der Milch ist umso höher, je höher der Fettgehalt ist. Nun muss man wissen, dass unser Körper sogar selbst Cholesterin produziert und es auch braucht. Heute allerdings warnen Ärzte immer mehr vor zu viel Cholesterin. Tatsächlich ist es die Menge, die wir in unseren zivilisierten Ländern zu uns nehmen, die uns in den letzten Jahren zur ernsten Gefahr geworden ist. Denn schließlich nehmen wir nicht nur durch die Milch Cholesterin zu uns, sondern ebenso auch durch Nahrungsmittel wie Fleisch, Innereien, Wurst, Käse und Eier. Die Menge dieser Lebensmittel wie auch die Art des Cholesterins sind dafür verantwortlich, dass Cholesterin in unseren zivilisierten Ländern für den Menschen zum Problem geworden ist. Es ist nicht das Cholesterin selbst. Wer in unserer Zeit darauf zu achten beginnt, weniger Cholesterin zu sich zu nehmen, könnte leicht in Versuchung kommen, Magermilch anstatt der Vollmilch zu trinken. Das wäre jedoch die falsche Konsequenz. Denn die im Handel angebotene Magermilch anstelle der Vollmilch zu trinken, würde bedeuten, dass wir auch auf die Inhaltsstoffe der Vollmilch verzichten. Magermilch enthält nämlich zu wenig fettlösliche Vitamine, wie die unverzichtbaren Vitamine A, D und E. Vollmilch gegen Magermilch zu tauschen, ist deshalb nicht zu empfehlen. Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Milch sind die Kohlenhydrate. Wir finden sie in der Milch in Form von Milchzucker, auch Laktose genannt. Dieser Milchzucker hat vor allem wegen seiner Bekömmlichkeit einen äußerst günstigen Einfluss auf die Bakterienflora des Darms. Er trägt dazu bei, dass Kalzium besser vom Körper aufgenommen wird. Als Süßstoff allerdings ist Milchzucker ungeeignet. Neben dem Grundbaustoff Eiweiß und den Betriebsstoffen Fett und Kohlenhydrate enthält Milch noch eine ganze Reihe interessanter Schutzstoffe. Sie sind es, die unser Immunsystem aktivieren und uns vor Krankheiten schützen. Zu den Schutzstoffen, auch Vitalstoffe genannt, gehören Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine, Hormone, Enzyme und die in der letzten Zeit immer mehr erforschten Bioaktivstoffe. Wie uns die wissenschaftliche Forschung heute zeigt, können wir ohne diese wertvollen Schutzstoffe auf Dauer nicht mehr gesund bleiben. Wie erstaunlich ist es da, wenn die Wissenschaft uns bestätigt, wie genial der Schöpfer in seinem Schöpfungsplan dafür gesorgt hat, dass diese überaus wichtigen Schutzstoffe gerade für das heranwachsende Leben in der Milch ausreichend vorhanden sind. Bioaktivstoffe und Schutzstoffe sind auch in Getreide, Obst und Gemüse zu finden. In diesen Nahrungsmitteln würden sie dem Neugeborenen aber wenig helfen. Dadurch, dass sie aber auch in der Milch in hohem Maß vorhanden sind, ist die Garantie gegeben, dass Neugeborene durch diese Schutzstoffe vor Krankheiten durch Bakterien und Viren geschützt sind. Dabei ist es erstaunlich, wie sehr diese verschiedenen Inhaltsstoffe in der Milch dem Individuum und seiner Umgebung angepasst sind. Daraus wird auch verständlich, warum die Muttermilch immer das Allerbeste für die gesunde Entwicklung des heranwachsenden Lebens ist. Sie ist durch nichts zu ersetzen. Gerade neueste wissenschaftliche Forschungen haben gezeigt, wie wichtig für den Säugling die Muttermilch ist. Es ist die Nahrung, die ihm am besten bekommt und ihm auch am besten schützt. Sie bietet ihm sogar einen gewissen Schutz gegen unsere heutigen Umweltschadstoffe, sogar gegen Schwermetalle wie Blei und Cadmium. Zu den wichtigsten Mineralstoffen der Milch zählen Calcium, Phosphor, Kalium, Natrium, Magnesium. Hingegen sind Jod, Sulfat, Selen, Eisen, Kupfer und Fluor nur als Spurenelemente vorhanden. Von großem Wert sind die Vitamine der Milch. Besonders die Vitamine A, B1, B2, B12, D und E. Im Zusammenspiel all dieser Stoffe wirkt die Schutzfunktion der Milch fast wie ein natürliches Antibiotikum, das wesentlich dazu beiträgt, dass wir gesund und fit bleiben. Dazu tragen auch die Hormone bei, die alle lebenswichtigen Stoffwechselvorgänge in unserem Körper steuern, während die Enzyme als hochmolekulare Eiweißverbindungen für ein intaktes Immunsystem verantwortlich sind. Dabei ist es erstaunlich, wie eine stillende Mutter, wenn sie mit krankmachenden Bakterien oder Viren infiziert wird, innerhalb weniger Stunden die genau richtigen Abwehrstoffe für ihren Säugling in ihrer Muttermilch hat. Einen natürlicheren und effektiveren Schutz kann man sich gar nicht vorstellen. Leider ist auch die Milch nicht mehr das, was sie einmal war. Die Milchleistung der Kühe wurde durch Zuchtauslese und entsprechende Futterkonzentrate um ein Vielfaches gesteigert. Das hat dazu geführt, dass für die Aufzucht von Kälbern nur noch ein ganz geringer Teil der erzeugten Milch verwendet wird. Der Rest geht auf den Markt. Die unnatürlich hohe Milchleistung heutiger Kühe hat aber auch Nachteile. Sie führt nicht nur zu einer Verkürzung des Lebensalters der Kühe, sondern auch die Qualität der Milch wird durch die Leistungssteigerung wesentlich vermindert. Zu glauben, dass der Anstieg der Milchmenge auch gleichzeitig einen Anstieg der Qualität zur Folge hat, wäre ein großer Fehler. Im Gegenteil. Die Vitalstoffe, die sich früher auf 1000 bis 1500 Liter Milch verteilten, müssen sich heute auf eine Menge von 5 bis 6000 Liter Milch verteilen. Das kommt daher, dass sich die Produktion der Vitalstoffe nicht annähernd in dem Maße steigern lässt, wie die Produktion der Milchmenge. Nun hängt der Wert der Milch aber gerade von diesen lebenswichtigen Vitalstoffen ab. Die Folge der heutigen Leistungssteigerung ist also die, dass wir zwar viel mehr Milch haben, erkauft allerdings durch eine Qualitätsminderung. Milch ist sehr empfindlich, ihre Haltbarkeit äußerst begrenzt. Besonders bei warmem Wetter nimmt Milch leicht fremde Gerüche an und verdirbt sehr schnell. Verdorbene Milch kann in kurzer Zeit zu einer gesundheitlichen Gefahr werden. Milch und alle aus ihr hergestellten Erzeugnisse unterliegen deshalb der ständigen Lebensmittelüberwachung durch amtliche Behörden. Kaum ein Lebensmittel wird durch so viele gesetzliche Vorschriften geregelt wie die Milch. Nun sind all diese Gesetze zum Schutze des Verbrauchers eingeführt worden. Trotzdem bringen auch diese Schutzmaßnahmen hinsichtlich der Qualität wiederum Nachteile mit sich. Milch im gesunden Euter der Kuh ist steril. Sobald sie aber gemolken wird, beginnt der Kampf der Keime. So hat eine unter besten hygienischen Voraussetzungen gewonnene Milch bereits einen natürlichen Keimgehalt von etwa 10 bis 50.000 Keimen pro Milliliter Milch. Das mag uns hoch erscheinen. Wenn wir aber bedenken, wie viel Milliarden Keime uns ständig umgeben, ist das überhaupt nicht viel. Im Gegenteil, dieser Keimgehalt entspricht einer Milch, die wir als Spitzenqualität bezeichnen würden. Allerdings dürfen unter diesen Keimen keine gefährlichen Keime sein, wie zum Beispiel Tuberkulose oder Brucellose. Doch die sind dank der ständigen Kontrollen der Rinderbestände durch die Veterinärbehörden in unserer Milch schon seit Jahren nicht mehr vorhanden. Ob der BSE-Erreger sich auch über die Milch ausbreiten kann, konnte bisher wissenschaftlich nicht nachgewiesen werden. Leider können wir seit November 2000 auch in Deutschland nicht mehr davon ausgehen, dass die deutschen Rinderbestände frei von BSE sind. Wer all dies hört, wird nicht überrascht sein, dass Milch, um sie möglichst steril zu halten, sofort nach der Gewinnung auf 4 Grad Celsius abgekühlt werden muss. Das verhindert die ungebremste Vermehrung der Keime. Das Euter wird vor und nach dem Melken sofort desinfiziert. Damit versucht man zu verhindern, dass unerwünschte Keime in die Zitzen des Euters eindringen können. Ebenso werden Melkmaschine und Melkanlage und die entsprechenden Lagerbehälter der Milch nach jedem Einsatz chemisch gereinigt und durchgespült. Gleiche Vorschriften gelten auch für die Absaugpumpe, die Leitungen und den großen Tank der Milchfahrzeuge, wie auch für die Leitungen der großen Lagerbehälter und Verarbeitungsmaschinen der Molkerei. All das muss regelmäßig desinfiziert werden, was allerdings auch dazu beiträgt, dass sich dadurch Rückstände der Reinigungsmittel ansammeln, welche die natürliche Bakterienflora der Milch beeinflussen können. Nun haben wir aber erst von der Gewinnung der Milch bis zur Einlagerung in der Molkerei gesprochen. Jetzt beginnt erst der lange Verarbeitungsweg, auf dem das Naturprodukt Milch zu den verschiedenen Milchprodukten verarbeitet wird. Zunächst wird die Milch erst einmal homogenisiert. Der Verbraucher wünscht sich nämlich homogene Milch, das heißt Milch, in der die Fettanteile gleichbleibend in der ganzen Milch verteilt sind. Das Aufsteigen der einzelnen Fettkügelchen in der Milch ist bei dem Kunden unbeliebt. Deshalb muss die gekühlte Milch erst wieder erwärmt werden. Anschließend wird in großen Zentrifugen der Rahmen von der Milch getrennt und später, je nach gewünschtem Fettgehalt, als homogenisiertes Fett der Magermilch wieder zugeführt. Eigentlich ist es der gewonnene Rahm, der homogenisiert wird. Er wird unter einem Druck von bis zu 200 Atü und einer Geschwindigkeit von bis zu 300 Metern in der Sekunde durch kleine Düsen gepresst und auf eine Stahlwand geschleudert. Dabei zerreißen die Hüllen der einzelnen Fettkügelchen in winzig kleine Partikel und die Fettanteile bleiben gleichmäßig in der Milch verteilt. Jetzt kann der Rahm nicht mehr als Sahne abgeschöpft werden. Es gibt Wissenschaftler, die einen Zusammenhang zwischen homogenisierter Milch und der Zunahme verschiedener Allergien und Milchunverträglichkeiten zu sehen glauben. Inwieweit das tatsächlich zutrifft, ist schwer zu sagen. Tatsache jedenfalls ist, dass die besondere Art der Verpackung der einzelnen Fettkügelchen, nämlich die von der Natur vorgesehenen Hüllen, eine wichtige Funktion in unserem Darm hat. Das trifft vor allem beim Darm des Kindes zu. Durch die Zerstörung dieser Hüllen ist diese Funktion nicht mehr gegeben. Ein Grund, warum viele keine Milch vertragen. Wie bereits öfters erwähnt, gilt auch hier, dass der Mensch nicht trennen soll, was der Schöpfer zusammengefügt hat. Was nämlich zuerst als Vorteil angesehen wird, stellt sich bald darauf wieder als Problem ein. Doch damit nicht genug, denn die homogenisierte Milch muss jetzt noch haltbar gemacht werden. Das verlangt der Markt. Dauerwaren sind heute mehr denn je gefragt. Auch wenn die Milch von Natur aus in keinster Weise eine Dauerware ist, so muss sich die Milchverarbeitung doch auf die Wünsche des Marktes einstellen. Der Wert der Milch aber liegt gerade in ihrer Frische. Die Milch muss aus Gründen des Marktes durch verschiedene molkereitechnische Hitzebehandlungen lagerfähig gemacht werden, dass eine Haltbarkeit für eine bestimmte Zeit garantiert werden kann. Dazu werden drei verschiedene Haltbarmachungsverfahren bei der Milch angewandt. Je nach Grad des Erhitzens sprechen wir vom Pasteurisieren, Ultrahocherhitzen oder Sterilisieren. Die Pasteurisierung gehört zu den schonendsten und gebräuchlichsten Verfahren der Haltbarmachung der Milch. Durch Hitze werden krankheitserregende Mikroorganismen aus Hygienegründen abgetötet. Dabei gibt es drei verschiedene Verfahren zur Pasteurisierung der Milch. Eine Dauererhitzung auf 62 bis 65 Grad für mindestens 30 Minuten, eine Kurzzeiterhitzung von 72 bis 74 Grad für 15 bis 35 Sekunden oder eine Hocherhitzung von mindestens 85 Grad für 10 bis 15 Sekunden. Glücklicherweise werden die Milcheiweiße durch diese Verfahren nur wenig geschädigt. Auch die hitzeempfindlichen Vitamine bleiben weitgehend erhalten. Im Handel wird die so pasteurisierte Milch deshalb als Frischmilch angeboten, obwohl sie das streng genommen nicht mehr ist. Ihre Haltbarkeit aber hat sich immerhin auf 5 bis 7 Tage verlängert, trotzdem darf sie anschließend nur gekühlt angeboten werden. Erfolgt die Pasteurisierung durch Hocherhitzung, muss die Milch als hoch erhitzt gekennzeichnet sein. Bei dem Verfahren zur Haltbarmachung der Milch durch Ultrahocherhitzung ist die Milch für sehr kurze Zeit von etwa 3 bis 5 Sekunden einer Temperatur von 135 bis 150 Grad Celsius ausgesetzt. Die dadurch entstandene Haarmilch, also haltbare Milch, schmeckt wie gekochte Milch. In ihr sind alle vermehrungsfähigen Keime abgetötet. Deshalb hält diese Milch bei kühler Lagerung auch 6 bis 8 Wochen lang, vorausgesetzt, sie wird unter sterilen Bedingungen abgepackt. Die lange Haltbarkeit ist allerdings nur auf Kosten der Qualität zu erreichen. Die wertvollen Milcheiweiße werden bei den hohen Temperaturen natürlich stark in Mitleidenschaft gezogen, ebenso die Vitamine, weniger die Mineralstoffe, die allgemein als hitzebeständig gelten. Bei der sterilisierten Milch sind nicht nur alle schädlichen, sondern leider auch alle nützlichen und wertvollen Mikroorganismen völlig abgetötet. Sterilisiert bedeutet, dass keinerlei lebensfähige Organismen mehr nachgewiesen werden dürfen. Das heißt aber auch, dass alle Eiweiße denaturiert wurden und von den Vitaminen so gut wie keine mehr vorhanden sind. Denaturierung bedeutet aber nicht unbedingt Zerstörung der Inhaltsstoffe. Es handelt sich vielmehr um eine auf unsere Gesundheit sich nachteilig auswirkende Veränderung der Inhaltsstoffe der Milch. Die Sterilisierung der Milch erfolgt über eine Langzeiterhitzung von 20 bis 30 Minuten bei einer Temperatur von 110 bis 120 Grad Celsius. Das Verfahren ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Sterilisierung. Die Haarmilch kann bei ungeöffneter Packung, sogar bei Zimmertemperaturen, bis zu einem Jahr lang gelagert werden. Es ist ein totes Produkt, das keinen Beitrag mehr für die Gesundheit des Menschen leisten kann. Glücklicherweise muss heute auf jeder Verpackung deutlich erkennbar sein, ob die Milch pasteurisiert, ultrahoch erhitzt oder sterilisiert ist. Auch ob sie homogenisiert wurde, muss auf jeder Packung vermerkt sein. Wir haben also die Wahl. Leider treffen viele die Wahl zugunsten der ultrahoch erhitzten Milch. Ja, sogar sterilisierte Milch wird aufgrund ihrer langen Lagerfähigkeit immer mehr verwendet. Die Nachteile sind uns bekannt. Wer in ländlicher Gegend wohnt, der hat oft noch die Möglichkeit, seine Milch als sogenannte Rohmilch direkt vom Hof des Bauern zu kaufen. Das ist zwar gesetzlich so nicht vorgesehen, wird aber bis heute praktiziert. Gesetzlich müsste alle Milch ausschließlich über die Molkerei geliefert und vom Konsumenten bezogen werden. Da aber viele Verbraucher, besonders Familien mit mehreren Kindern, frische Milch, wo immer es geht, beim Bauern direkt kaufen, ist daraus ein Gewohnheitsrecht entstanden, das vom Gesetzgeber stillschweigend geduldet wird. Kinder sind oft begeistert, wenn sie auf einem Bauernhof zusehen dürfen, wie Kühe gemolken werden. Viele Stadtkindern allerdings bleibt das versagt. Wenn es dann vorkommt, dass eins dieser Kinder keine Milch mehr trinken will, weil es bisher angenommen hatte, dass Milch aus dem Supermarkt kommt und nicht von der Kuh, ist das nicht verwunderlich. Frische Milch vom Bauernhof ist als wertvolles Naturprodukt jedenfalls sehr zu empfehlen. Der Bauer muss zwar dem Verbraucher darauf hinweisen, dass frische Milch vor dem Verzehr abgekocht werden soll, doch diese Entscheidung trifft letztlich jeder selbst. Tatsache jedenfalls ist, dass auch der sich immer nur steril und keimfrei ernährt, nicht besser dran ist. Denn genau wie unsere Muskeln, so will auch unser Immunsystem immer wieder trainiert werden. Hinzu kommt, dass der Gesundheitszustand der Kühe in deutschen Ställen durch die Veterinärämter überwacht wird. In den Molkereien wird die Milch regelmäßig untersucht, sodass es keinen Grund zu Bedenken geben sollte. Rohmilch wird laut Vorschrift mindestens jeden Monat zweimal auf ihre bakteriologische Beschaffenheit untersucht. Bei dieser Gelegenheit wird die Anzahl der unerwünschten Keime geprüft. Gleiches gilt für den sogenannten Hemmstofftest, der ebenfalls laut Vorschrift zweimal im Monat durchgeführt werden muss. Dabei kann sogar festgestellt werden, ob Rückstände von medizinischen Behandlungen der Kuh, wie zum Beispiel Antibiotika, in der Milch sind. Mindestens dreimal monatlich wird auch der Zellgehalt der Milch untersucht. Diese Untersuchung lässt Rückschlüsse auf die Eutergesundheit der Kühe zu. Milch mit einem zu hohen Zellgehalt darf nicht in den Handel gebracht werden. Wenn bei all diesen streng genormten Untersuchungen die vorgeschriebenen Grenzwerte eingehalten werden, erhält der Landwirt für seine Milch die Güteklasse 1. Gibt es Beanstandungen, rutscht er in die Güteklasse 2 oder sogar 3. Das ist mit erheblichen Geldeinbußen für den Bauern verbunden. Milch der Güteklasse 2 und 3 darf nicht mehr als Milch im Handel verkauft oder zu Milchprodukten verarbeitet werden. Was ebenfalls gemessen und kontrolliert wird, ist der Fett- und Eiweißgehalt der Milch, wie auch der Gefrierpunkt. Bei Frischmilch direkt vom Bauern, wie auch bei der Vorzugsmilch, liegt je nach Fütterung und Rasse der Fettgehalt der Milch bei etwa 3,5 bis 5,5% Fett. Wärmebehandelte Kuhmilch, pasteurisiert, ultrahoch erhitzt oder sterilisiert, darf in 3 Fettgehaltsstufen angeboten werden. Vollmilch weist einen Fettgehalt von mindestens 3,5% auf. Teilentrahmte bzw. fettarme Milch hat einen Fettgehalt von 1,5 bis 1,8%, wogegen entrahmte Magermilch nur noch einen Fettgehalt von höchstens 0,5% aufweist. Fettanreicherung bei entrahmter Milch darf ausschließlich durch Milchfett geschehen. Schon vor Jahren hat der Begriff der Vorzugsmilch, wie sie an manchen Orten angeboten wird, einen neuen Qualitätsstandard in der Milchproduktion gesetzt. Wie der Name sagt, handelt es sich hier um eine Frischmilch höchster Qualität, die nur von Höfen mit besonderer Genehmigung geliefert werden darf. Eine Genehmigung für die Lieferung von Vorzugsmilch zu erhalten, ist heute schon fast unmöglich geworden. So streng sind die Auflagen dafür. Verständlich, dass diese Milch dann im Handel auch entsprechend teuer ist. Als Konsument genieße ich dafür aber einige Vorteile. Vorzugsmilch darf zum Beispiel nicht erhitzt werden. Sie wird gekühlt und in verkaufsfertiger Verpackung geliefert. Tatsächlich handelt es sich hier um eine völlig naturbelassene Milch, bei der auch der Fettgehalt nicht verändert werden darf. Die vorgeschriebenen Anforderungen an die Gesundheit der Kühe, die Sauberkeit im Stall, die Hygiene in der Milchkammer wie auch der Melkgeräte sind besonders hoch und werden ständig streng kontrolliert. Selbst das Personal wird vom Gesundheitsamt regelmäßig überwacht. Trotz all dieser Vorschriften und Kontrollen wird von den deutschen Behörden empfohlen, selbst Vorzugsmilch für Säuglinge, Schwangere, Kranke und ältere Personen abzukochen. Seit Januar 1998 ist es sogar verboten, bei öffentlichen Gemeinschaftsverpflegungen wie Kindergärten, Schulen, Altersheimen und dergleichen Vorzugsmilch in unerhitzter Form anzubieten. Weil aber gekochte Vorzugsmilch alle Vorzüge der frischen Milch verliert, verliert auch die Vorzugsmilch ihren Sinn in dem Moment, wo sie wiederum gekocht werden muss. Der Grund dafür, dass beim Verzehr von Trinkmilch so vorsichtig umgegangen wird, sind in den letzten Jahren aufgetretenen EHEC-Infektionen. Der Erreger dieser Krankheit ist ein Darmbakterium aus der Familie der Kolibakterien. Die meisten der über 1000 Kolibakterienstämme sind für den Menschen nicht oder nur kaum gefährlich. Im Falle der EHEC-Bakterien ist das allerdings anders. Sie können für Kleinkinder wie auch für ältere Menschen und vor allem für immungeschwächte Menschen zur ernsten Gefahr werden. EHEC-Infektionen führen zu heftigen, blutigen Durchfällen mit schmerzhaften Unterleibskrämpfen und Nierenversagen. Eine Infektion kann aber auch zu bleibenden Schäden, sogar bis zum Tod führen. Bei gesunden, widerstandsfähigen Personen allerdings verursachen EHEC-Bakterien meist nur einen Durchfall, der ohne besondere Therapie in wenigen Tagen wieder abgeheilt ist. Um EHEC-Erreger in der Rohmilch abzutöten, müsste die Milch mindestens 10 Minuten lang auf 70 Grad erhitzt werden. Darin zeigt sich das Dilemma unserer gefallenen Schöpfung. Denn durch diese Erhitzung würde die Milch Wesentliches von ihren wertvollen Inhalten und Eigenschaften verlieren. Hinzu kommt, dass EHEC-Bakterien nicht nur über Milch, sondern auch über Fleisch oder Wurstwaren übertragen werden können, weil sie durch Berührung übertragen werden. Das aber heißt, dass sie praktisch in allen Lebensmitteln sein können. Wen wundert es da noch, dass EHEC-Bakterien schon in Hamburgern, Saladen oder sogar im Apfelsaft nachgewiesen werden konnten? Das vereinfacht zwar nicht die Lage, kann uns andererseits aber davor bewahren, dass wir aus Angst vor eventuellen EHEC-Bakterien keine Milch mehr trinken, Das nämlich wäre das Schlechteste, was wir tun könnten. Wir kennen heute eine fast unüberschaubare Vielzahl der verschiedensten Milcherzeugnisse, die alle zur Bereicherung unseres heutigen Nahrungsangebotes dienen. Die bekanntesten davon sind Sahne und Butter. Sowohl Sahne als auch die Butter werden vorwiegend aus dem Fett der Milch gewonnen. Wer seine natürliche Rohmilch einige Zeit stehen lässt, kann beobachten, wie sich schon nach wenigen Stunden der Rahm oben an der Milch absetzt. Wird dieser Rahm vorsichtig abgeschöpft, erhalten wir frische Sahne. Sahne gilt als eine Delikatesse. Sie wird in den verschiedensten Bereichen verwendet. Auf Obsttorten und in Salaten ist sie besonders beliebt. Sie schmeckt lecker und natürlich. In der Molkerei wird die Sahne durch Zentrifugieren der Vollmilch gewonnen. Was bei diesem Verfahren übrig bleibt, ist die sogenannte Magermilch. Sie hat einen verschwindend geringen Gehalt an Fett. Er liegt zwischen 0,3 und 0,6% Fett. Sahne wird in mehreren Stufen je nach ihrem Fettgehalt im Handel angeboten. Schlagsahne zum Beispiel weist einen Fettgehalt von mindestens 30% auf. Sahne für den Kaffee enthält mindestens 10% Fett. Ebenso die saure Sahne. Saure Sahne nennen wir deshalb sauer, weil sie durch natürliche Milchsäuregärung einen leicht säuerlichen Geschmack aufweist. Sie eignet sich besonders für die Zubereitung schmackhafter Salate. Schlagsahne wird ähnlich wie Milch im Handel als pasteurisierte, ultrahoch erhitzte oder als sterilisierte Sahne angeboten. Das garantiert eine längere Haltbarkeit. Allerdings gilt wie bei der Milch auch hier, je naturbelassener das Produkt, desto gesünder ist es. Butter ist, ernährungsphysiologisch gesehen, eines der wertvollsten tierischen Fette, die wir kennen. Schon im Altertum kannten die Menschen die Butter. Im berühmten Lied des Moses, im 5. Buch Mose, Kapitel 32, Vers 14, das Mose vor der ganzen Versammlung Israels vortrug, wird bereits der Rahm der Kühe erwähnt. Tatsächlich ist kaum ein Fett so gut verträglich und wird vom Körper so leicht aufgenommen wie Butter. Sie ist überaus schonend für die Leber und enthält mehr lebenswichtige Fettsäuren als alle Margarinesorten. Der Ausdruck gute Butter besteht also zu Recht. Butter lässt sich auch relativ lange lagern. Kühl aufbewahrt, verdirbt Butterfett über längere Zeit nicht. Sauerrahmbutter enthält durch die Milchsäuregärung der Sahne ihren typischen frischen säuerlichen Geschmack, ist ansonsten aber der normalen Süßraumbutter gleich. Butter ist relativ einfach herzustellen. Wird die durch Zentrifugieren gewonnene Sahne eine gewisse Zeit mechanisch geschüttelt, zerreißen die feinen Membranen der einzelnen Fettkügelchen. Dabei haften die Fettteilchen der Butter zusammen und trennen sich von der übrigen Masse. Wenn man Milch stößt, so sagt schon Salomo im Buch der Sprüche, Kapitel 30, Vers 33, wird daraus Butter. Was früher auf diese Art und Weise im Butterfass per Hand geschah, geschieht heute in den Buttermaschinen der Molkereien. Als Nebenprodukt bei der Butterherstellung bleibt Buttermilch übrig. Sie ist als Nahrungsmittel ebenso zu schätzen wie die Butter selbst. Buttermilch ist frisch und kräftig im Geschmack und beliebt als Durstlöscher. Sie enthält sehr viele wertvolle Vitamine und Mineralstoffe, aber nur 35 Kalorien auf 100 Gramm. Molke wird seit Jahrhunderten als Nahrungs-, Heil- und Körperpflegemittel eingesetzt. Als Nahrung wirkt Molke anregend auf Leber und Galle. Sie hat einen positiven Einfluss auf den Cholesteringehalt, verbessert die Darmflora und fördert mit ihrer antisklerotischen Wirkung das allgemeine Wohlbefinden. Auf die Nerven wirkt sie beruhigend und verhilft zu einem natürlichen Schlaf. In der Kosmetik sorgt Molke für eine schöne, weiche Haut und wirkt vorbeugend und heilend bei entzündlicher Haut. Auf die Nerven wirkt sie beruhigend und verhilft zu einem natürlichen Schlaf. In der Kosmetik sorgt die Molke für eine schöne, weiche Haut und wirkt vorbeugend und heilend bei entzündlicher Haut. Sie ist auch besonders für sensible Haut der Allergiker zu empfehlen. Die Butter selbst ist vor allem als natürliches Milchfett von besonderem Wert. Allerdings enthält Butter auch Cholesterin. Wer also von seinem Arzt darauf hingewiesen wurde, auf seinen Cholesterinspiegel zu achten, wird das auch beim Verzehr der Butter zu bedenken haben. Dabei ist zwischen Schaden und Nutzen abzuwägen. Wer nämlich ganz auf Butter verzichtet, verzichtet leider auch auf all die wichtigen Inhaltsstoffe dieses hochwertigen Nahrungsmittels. Butter wird erfahrungsgemäß auch nur dann gefährlich, wenn zu viel davon gegessen wird. Das allerdings geschieht in unseren westlichen Kulturen sehr oft. Deshalb ist es ratsam, dass wir unsere Essgewohnheiten überdenken, bevor wir auf Butter ganz verzichten. Butter dünn zu streichen und auch in der Küche sparsam zu verwenden, ist allemal ratsam. Auch hier gilt, was im Buch der Sprüche, Kapitel 25, Vers 16 steht, wo es heißt, iss nur deinen Bedarf. Jetzt stellt sich die Frage, ob Margarine mehr zu empfehlen ist als die Butter. Diese Frage lässt sich gar nicht so leicht beantworten. Hat auch die Werbung über viele Jahre hinweg zugunsten der Margarine argumentiert. Diese Zeit scheint vorbei zu sein. Experten haben nämlich längst bewiesen, dass Margarine der Butter nicht gleichkommt. Butter wird im zunehmenden Maße als hochwertiges, von Natur aus streichfähiges und sehr bekömmliches Nahrungsmittel anerkannt. Margarinesorten, selbst die aus allerbesten Pflanzenölen hergestellten, können hingegen nur über ein äußerst kompliziertes chemisches Verfahren hergestellt werden. Öle sind nämlich von Natur aus immer flüssig und werden erst durch eine Härtung der Fette streichfähig gemacht. Das aber geschieht unter Zugabe der sogenannten Emulgatoren. Es wäre also falsch, Margarine als ein Naturprodukt zu bezeichnen. Butter hingegen ist ein Naturprodukt. Sie ist es, von der Erhitzung der Milch einmal abgesehen, auch heute noch wie vor Tausenden von Jahren. Vergleichen wir die Herstellung der Butter mit der Herstellung der Margarine, so fällt sofort der äußerst komplizierte Herstellungsvorgang bei der Margarine auf. Wie bekannt wird Margarine vor allem aus voll raffinierten pflanzlichen Fetten hergestellt. Sehr häufig ist es aber auch eine Mischung aus pflanzlichen und tierischen Fetten, wobei als tierische Fette oft auch billiger Rindertalg und Schweineschmalz eingesetzt werden. Die Pflanzenöle müssen durch Pressen aus den Samenkörnern bzw. Früchten der Pflanzen gewonnen werden. Weil diese Gewinnung des Öles nicht immer einfach ist, werden die Samenkörner bzw. Früchte bereits vorher zerkleinert und auf eine spezielle Art gedämpft. Selbst bei der Gewinnung dieser Öle über die schonende Art der Kaltpressung ist dafür immerhin noch eine Temperatur von 40 bis 60 Grad nötig. Die viel häufiger angewandte Heißpressung bedarf sogar einer Hitze von mindestens 70 Grad Celsius. Jetzt sind diese Öle aber noch trüb und dunkel in der Farbe, haben oft einen unangenehmen Geruch und enthalten zudem noch viele nicht erwünschte Stoffe der Pflanzen. Deshalb müssen in einem nächsten Verfahrensschritt erst einmal die unerwünschten Stoffe in vier verschiedenen weiteren Arbeitsgängen beseitigt werden. Im Einzelnen sind das die Arbeitsvorgänge der Entschleimung, der Entsäuerung, der Bleichung und der Desodorierung. Diese Prozesse werden zwar möglichst schonend nach vorgegebenen Richtlinien durchgeführt, stellen aber dennoch eine industrielle Verarbeitung des Öles dar, bei der das ursprüngliche Nahrungsmittelöl stark verändert wurde. So fordert der Prozess der Entschleimung zum Beispiel den Zusatz von Phosphorsäure. Nur so können pflanzliche Schleime und Trübstoffe abgesondert werden. Dünnflüssiger wird das Öl durch den Entzug von Lecithin. Die Entsäuerung erfolgt durch Natronlauge und Ethanol. Dadurch werden die unangenehm schmeckenden freien Fettsäuren, die für den leichten Verderb von Fett verantwortlich sind, beseitigt. Jetzt wird das Fett noch gründlich mit Wasser gewaschen, getrocknet und anschließend gebleicht. Dieser Prozess der Bleichung ist ein Filterprozess, bei welchem dem Öl ein Teil der natürlichen Farbstoffe und Schwermetalle entzogen wird. Dafür werden mit Salzsäure behandelte Aluminiumsilikate mit Aktivkohle bei einer Temperatur von 70 bis 90 Grad eingesetzt, was dazu dient, Schimmelpilze abzutöten. In dem anschließenden Vorgang der Desodorierung werden bei einer Temperatur von 240 Grad etwa 30 Minuten lang im Vakuum mit Wasserdampf weitere unerwünschte Geschmacks- und Geruchsstoffe ausgefiltert und eventuelle Herbizid- und Insektizidrückstände beseitigt. Jetzt aber ist es immer noch keine Margarine, sondern erst das gewonnene Öl. Jenes Öl, wie es überall im Handel erhältlich ist. Diesem Öl müssen jetzt noch zusätzlich weitere Stoffe entzogen werden, damit es auch im Kühlschrank immer flüssig bleibt. Dann erst geht es darum, aus dem flüssigen Öl durch Fetthärtung eine plastische, streichfähige Margarine herzustellen. Dazu werden drei verschiedene chemische Verfahren angewandt, die für den Laien nicht leicht zu verstehen sind. Eine der Methoden ist die sogenannte Härtung der Fette. Dabei werden bei einer Temperatur von 200 Grad Celsius durch Hydrierung aus den ungesättigten Fettsäuren des Öles zahlreiche neue gesättigte Verbindungen hergestellt, die das Fett fester machen. Dieses Verfahren ist in seiner gesundheitlichen Wirkung jedoch sehr umstritten. Wir wissen, dass dabei Nickel-Katalysatoren unter hohem Druck eingesetzt werden, wodurch vor allem bei empfindlichen Personen öfters Nickelallergien ausgelöst werden. Eine der häufigsten Methoden der Margarineherstellung ist die Umästerung. Dabei handelt es sich um ein chemisches Verfahren, bei dem das Öl mit Natriumalkoholat bzw. Natriummethylat gekocht wird. Dabei wird es in Glycerin und in freie Fettsäuren aufgespalten. Anschließend werden das Glycerin und die gewonnenen Fettsäuren in dem gewünschten Mischungsverhältnis wieder neu zusammengesetzt. Durch dieses Verfahren lassen sich Konsistenz und Schmelzpunkt gezielt verändern und auf den jeweiligen Verwendungszweck abstimmen. Dieses Verfahren ermöglicht die Herstellung einer Vielzahl verschiedener Margarinesorten. Die dritte Verfahrensweise, die sogenannte Fraktionierung, eine physikalisch-chemische Veränderung, ermöglicht es, neue Fettzusammenstellungen mit gewünschten Eigenschaften zu erhalten. Zur Trennung der Fette werden wiederum verschiedene Verfahren eingesetzt. Indem man zum Beispiel die unterschiedlichen Schmelz- und Kristallisationspunkte ausnützt, um die Fette zu trennen, was dazu führt, dass Bestandteile mit hohem Schmelzpunkt von den Bestandteilen mit niedrigem Schmelzpunkt abgetrennt werden. Die mit hohem Schmelzpunkt dienen dann zur Herstellung der Margarine. Oder in einem anderen Verfahren durch Anwendung chemischer Lösungsmittel wie Hexan, Methanol oder Propan. Oft werden auch alle drei Verfahren miteinander kombiniert. Die dafür eingesetzten Chemikalien müssen im Anschluss an den Arbeitsvorgang natürlich wieder herausgefiltert werden. Eine Garantie, dass bei diesem Filterungsprozess nicht doch Rückstände zurückbleiben, kann keiner geben. Auch lässt es sich bei all diesen chemischen Prozessen nicht vermeiden, dass dadurch wichtige sekundäre Pflanzenstoffe, Vitamine und wertvolle ungesättigte Fettsäuren zerstört oder Mineralstoffe ausgeschwemmt werden. Der Herstellungsprozess der Margarine ist damit aber noch nicht beendet. Was nach all den bisher stattgefundenen chemischen Vorgängen entstanden ist, ist weiter nichts als eine streichfähige Fettmasse ohne Geschmack und ohne appetitliches Ansehen. Deshalb ist der nächste Schritt die Arbeit des Food Designers. Ohne Aroma, Geschmacks- und Farbstoffe wäre das Fett nämlich nicht mit Appetit zu genießen. Auch müssen die durch die Verarbeitung verloren gegangenen Vitamine erst wieder durch synthetisch hergestellte ersetzt werden. Der Zusatz von Salz hilft ebenfalls, den Geschmack noch etwas zu verbessern. Um zu verhindern, dass das Fett in der Pfanne spritzt, muss das Wasser-Fett-Gemisch noch gebunden werden. Dazu werden wieder verschiedene Emulgatoren zugesetzt. Weitere Eiweißzusätze sorgen dafür, dass die schöne Bräune beim Braten betont wird. Konservierungsstoffe, in der Regel Antioxidantien oder Sorbinsäuren, runden alsdann den mehrfachen Verarbeitungsvorgang ab. Sie sorgen für eine möglichst lange Haltbarkeit der Margarine. Jetzt fehlt nur noch der gute Appetit. Aber dafür sorgt die Werbung. Sie spricht selbstverständlich nur von gesunden pflanzlichen Fetten, nicht aber von dem, was aus dem Pflanzenöl durch die vielen chemischen Prozesse gemacht wurde. So hat die Werbung erreicht, dass die gute alte Butter in vielen Haushalten bereits weitgehend verdrängt wurde. Es ist schwer nachzuvollziehen, aber es ist eine Tatsache, dass selbst viele gesundheitsbewusste Menschen die Margarine inzwischen der Butter vorziehen. Obwohl immer mehr Forschungen bestätigen, dass genau das Gegenteil zu empfehlen wäre. Gerade die Transfettsäuren, welche die Margarine streichfähig machen, geraten von Jahr zu Jahr mehr in den Verdacht für die Zunahme von Herzinfarkten und der vorausgehenden Veränderungen der Herzkranzgefäße verantwortlich zu sein. Naturbelassene Milch wird bei einer Temperatur von 25 bis 30 Grad Celsius auf ganz natürliche Weise nach kurzer Zeit sauer. Das geschieht durch die in der Milch vorkommenden Bakterien und Hefen. Was dadurch entsteht, ist die altbekannte Dickmilch. Sie weist andere Aromastoffe auf als die Milch. Milchzucker wurde zu Milchsäure abgebaut. Das führt dazu, dass der pH-Wert sinkt, sodass die Haltbarkeit der Dickmilch gegenüber der Milch verbessert wurde. Fäulniserregende Bakterien können sich nämlich in einem sauren Milieu nicht so schnell vermehren wie in der Milch. Milchsäure bewirkt auch das Ausflocken des Milcheiweißes. Was dadurch gewonnen wird, ist Quark. Wir kennen zwei verschiedene Milchsäuren, die sogenannte rechts- und die linksdrehende. Deren molekulare Zusammensetzung ist bei beiden gleich. Verschieden hingegen ist ihre räumliche Struktur. Werden Lichtstrahlen durch Milchsäuremoleküle nach rechts abgelenkt, spricht man von der L-Plus-Milchsäure oder rechtsdrehender Milchsäure. Werden die Strahlen nach links abgelenkt, spricht man von D-Milchsäure oder linksdrehender Milchsäure. Da die rechtsdrehende Milchsäure als ein natürliches Produkt des menschlichen Stoffwechsels bekannt ist, halten viele diese für die gesündere. Der menschliche Körper kann aber auch linksdrehende Milchsäure abbauen. Dieser Abbau geschieht etwas langsamer als bei der rechtsdrehenden. Gerade darin könnte andererseits wieder ein Vorteil gesehen werden, denn viele Stoffe können bei einer längeren Verdauungszeit besser abgebaut werden. Die natürlichen Milchsäurenbakterien erzeugen in der Regel beide Milchsäuren in einem Gemisch. Durch gezielte Förderung, wie zum Beispiel bei bestimmten Joghurt- oder Kefirkulturen, ist es möglich, rechtsdrehende Milchsäuregärung zu fördern. Joghurt entsteht durch die Säuerung der Milch bei einer Temperatur von 40 bis 45 Grad Celsius unter Zugabe ganz bestimmter Kulturen. Je nach zugegebenen Bakterien lässt sich ein Joghurt mit 100% rechts- oder 100% linksdrehender Milchsäure herstellen. In der Regel werden rechtsdrehende Kulturen eingesetzt. Vor allem auf dem Balkan wird in einer langen Tradition aus Ziegen- und Schafsmilch Joghurt hergestellt. Deshalb gilt der Balkan als die Heimat des Joghurts. Joghurt zum Frühstück oder mittags als Nachtisch ist etwas sehr Gesundes. Vor allem, wenn es sich um einen reinen Naturjoghurt handelt. Leider enthalten heute viele Joghurts zuckerhaltige Marmeladen und viele andere geruchs- und geschmacksfördernde Zutaten. Das hat dem Joghurt zwar zu seiner Beliebtheit verholfen, andererseits aber ist nicht unbedingt seine Qualität dadurch gefördert worden. Wer hingegen frisches Obst und Honig in den Joghurt gibt, kann aus einem einfachen Naturjoghurt eine richtige Delikatesse machen. Eine Säuerung der Milch durch spezielle Kefirpilzkulturen lässt wiederum ein anderes Sauermilchprodukt entstehen, nämlich Kefir. In den Kefirkulturen arbeiten bestimmte Hefen und Bakterien in einer Symbiose zusammen. So läuft neben der Milchgärung auch eine leicht alkoholische Gärung ab, die gemeinsam mit der entstehenden Kohlensäure dem Kefirgetränk den typischen frischen Geschmack verleiht. Der durch die entstehende Kohlensäure aufgeblähte Kefirbecher ist ein Zeichen für gute Qualität. Wer seinen Kefir selber herstellen möchte, der benötigt einen schwammigen Kefirpilz. Dieser kommt zusammen mit der Milch in ein Glas, das gut verschlossen in einem dunklen Schrank bei etwa 20 Grad Celsius aufbewahrt wird. Etwa 24 Stunden später kann das fertige Kefirgetränk durch ein grobes Sieb abgeschüttet und anschließend verzehrt werden. Der Kefirpilz und die einzelnen Knollen lassen sich gut mit lauwarmem Wasser abspülen und wiederum neu mit Milch ansetzen. Knollen, die im Laufe der Zeit immer größer werden, können sie teilen und an Nachbarn oder Freunde weitergeben. Wer seine Kefirproduktion für einige Tage unterbrechen möchte, kann den Kefirpilz mit frischer Milch eine kurze Zeit im Kühlschrank aufbewahren.